bin der Reto Dittli und ich bin da, weil ich gerne über Jesus reden und ein bisschen euch reinnehmen in unsere Arbeit in Italien. Und ich habe eine erste Frage, versteht ihr mich so? Also ich habe gemerkt, dass man da in Mundart kann reden, aber ich habe ein bisschen komischen Akzent. Und manchmal stimmt es ein bisschen italienisch, aber es sollte eigentlich deutsch sein. Also wenn ihr mich nicht versteht, kann ich auch auf Schriftdeutsch probieren. Es geht schon so. Ja. Tutto bene. Fantastico. Gut, ich bin in Italien, das schon seit über 30 Jahren. Und wie kommt das? Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen, nicht sehr praktizierend. So ab 14 bis 24 ist in meinem Leben alles ein bisschen durcheinander gekommen. Das kann es etwa geben, Pubertät und so, nicht? Kommt einiges durcheinander. Aber ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich wirklich gemerkt habe, ich will eigentlich mein Leben geniessen, aber ich tue es eigentlich ruinieren. Und dann habe ich angefangen, nach Hilfe suchen und natürlich viele gescheite Sachen gehört und gelesen und so. Aber irgendwie ist das immer so, wie, du musst einfach das besser machen, du musst das Leben besser in den Griff bekommen, du musst es managen, Psychologie und so weiter. Aber eigentlich, die Last ist mir ein bisschen zu stark geworden. Ich hatte ja Probleme gehabt und ich wollte sie lösen, aber die Lösungsansätze sind für mich nur eines zu meinem Problem geworden. Das war immer mehr Druck da gewesen. Und dann redet plötzlich meine Schwester über Jesus. Was soll das? Das haben wir vor Jahrzehnten schon gehört und wir haben eigentlich gesagt, es ist nicht gut und überhaupt so religiös will ich gar nicht sein und so weiter. Und sie zeigt mir, dass es eigentlich gar nicht um Religion geht, sondern eigentlich um eine Person. Es geht um ihn. Er ist auferstanden. Mit ihm kann man eine Beziehung haben, auch heute im ganz normalen Leben. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich komisch. Also, ja, okay. Und sie hat mir gesagt, du mal anfangen, die Bibel lesen. Die Bibel, hat sie mir eine mitgebracht. Eine verständliche Bibelversion. Hat es damals schon gegeben. Das war Hoffnung für alle. Ich habe gesagt, hey, das verstehe ich ja. Das ist gar nicht so kompliziert. Und ich habe gern gelesen. Plötzlich habe ich aber gemerkt, eigentlich wirst du so in Gottes Augen als Sünder gesehen. Ist negativ. Und das hat mich abgeschreckt. Ich habe gesagt, eigentlich will ich so leben, ich will nur meine verschiedenen Probleme ein bisschen in den Griff bekommen, aber eigentlich machen, was ich gerne mache. Das ist aber Sünde. Ja, jetzt ist ein Konflikt aufgekommen. Und so noch dies noch habe ich mich von dem Ganzen wieder abgewendet. Und dann sind meine Probleme noch grösser geworden. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt. Und dann habe ich an einer Evangelisation mein Leben dürfen Jesus übergeben. Auf dich neu. Ich war zerbrochen dort und habe gesagt, ich habe keine andere Lösung. Ich versuche es einfach einmal. Und so, jetzt redet man von einer Bekehrung. Und ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt, was das überhaupt bedeutet und so weiter. Ich habe gesagt, ich will mein Leben Jesus geben. Wenn er mich so kann annehmen, so wie ich bin, dann kann er mit mir machen, was er will. Und so habe ich angefangen. Es ist eigentlich ein guter Anfang. Oft dich neu zerbrochen ist ein sehr guter Anfang. Manchmal, wenn das nicht passiert, habe ich schon gemerkt, du brauchst fast noch eine zweite Bekehrung. So, manchmal habe ich das Gefühl, ja, ich habe es eigentlich im Griff, aber ich will es noch ein bisschen verbessern. Und eigentlich muss es zum Moment Zerbruch kommen. Und ich darf sagen, Jesus hat mein Leben wirklich verbessert. Also, so habe ich gesagt, was auch immer du willst, wo auch immer. Und dann bin ich auf Italien gekommen. Wo auch immer. Ich habe gar nie richtig Italien geschaut, nicht einmal wegen der Ferien. So. Aber es ist so gekommen. Jetzt bin ich seit über 30 Jahren in Italien. Und ich bin auf Italien gegangen, weil ich ein Anliegen hatte. Ich habe zuerst von Jesus erzählen, sagen wir, in meinen Freunden. Einige haben Jesus angenommen, die anderen haben mich sogar gar nicht mehr gesehen. Und noch in der Familie. Und ja, wie es so ist. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. So ist es halt in der Welt. Und dann habe ich gemerkt, ich muss eigentlich die Bibel können lernen. Dann bin ich auf Deutschland an eine Bibelschule gegangen, bin zurückgekommen und habe mit einer FEG in Wettingen angefangen, mein Praktikum gemacht. Dann haben sie gesagt, du musst 2 Jahre machen. Normal macht man 1 Jahr. Irgendwie habe ich gemerkt, dass ich da nicht ganz... ich bin erst 1 Jahr gläubig gewesen, Bibelschule gegangen. Ich habe evangelische Gemeinde gar nicht gekannt. Ich habe keine Ahnung von dem. Wegen dem haben sie gesagt, ja, 2 Jahre ist besser. Wir wollen herausfinden, ob du wirklich begabt bist, um so etwas zu machen oder nicht. Und ja, es hat geklappt. Ich bin durchgekommen. sie haben mich ausgesendet und meine Aufgabe ist Gemeindegründung. Und das haben wir gemacht mit der Doris Meister. Sicher kennt ihr jemand, Doris Meister. Sie war mit mir zusammen im gleichen Team gewesen und wir haben eine Gemeinde gegründet in Lissone. Nachher ist es darum gegangen, die Gemeinde abzugeben und neu anzufangen. Und sie hat ein neues Projekt angefangen und ich habe ein neues Projekt angefangen. So hätten wir eigentlich gern, wenn es Multiplikation würde geben, wenn die bestehende Gemeinde würde einfach weitergehen ohne uns und sich weiter multiplizieren, wir aber einen neuen Impuls könnte geben für eine neue Arbeit und die auch wieder könnte sich multiplizieren. Weil in Italien braucht es schon noch einige Gemeinden. Aber jetzt sind wir beim Punkt. Bei uns ist es eigentlich so, alle sind Christen. In Italien sind alle Christen. Du kommst praktisch als Christ auf die Welt. Und die meisten sagen dann, wenn ich genauer frage, ja, wie ist das konkret? Dann sagen sie, ich bin eben nicht praktizierend. Ich bin Christ, aber ich tue nicht praktizieren. Das heisst, macht eigentlich das, was er will, aber so kulturell ist man Christ oder ein Tier eigentlich. Weil alle sind getauft. Das heisst, es ist ein Christ geworden. So, und das ist eigentlich ein Punkt, wo ich nachher sage, ja gut, die müssen wir evangelisieren. Die sollten von Jesus hören. Weil die sollten mal richtig Christ werden und nicht nur mal einfach getauft sein. Und dann denke ich auch an uns. Jetzt bin ich ein evangelischer Christ. Ich würde Jesus nachfolgen und ich würde irgendwie herausfinden, wie ist das Leben jetzt in diesem Jahrhundert? Wie sieht das genau aus? Ich würde praktizierender Christ sein. Aber ich merke als evangelischer Christ, dass das gar nicht so einfach ist. Es ist gar nicht so automatisch, es ist gar nicht so offensichtlich. Weil das Christentum ist etwas, das lebendig ist, wo sich in der Kultur nicht nur anpassen, sondern sogar Kultur beeinflussen. Und so ist das auch in meinem Leben. Manchmal bin ich beeinflusst von der Welt um mich herum. Manchmal tue ich andere beeinflussen. Eben, man geht miteinander vorwärts. Also gläubig, nicht praktizierend in Italien ist das völlig normal. Aber für mich ist es eine Herausforderung. Ich will die eben praktizierend sein. Für sie ist es kein Problem, für mich wird es ein Problem. Und wegen dem möchte ich jetzt gerne mal schauen, im Philipperbrief, wie das der Paulus dort beschreiben. Und ich möchte mal so einsteigen. Er sagt uns dort eigentlich ganz klar, dass nicht praktizierendes Christsein eigentlich Humbug ist. Also irgendwie wie ein Gegensatz. Etwas, das nicht zusammengehört. Und doch sehe ich im Leben Gottes wunderbar zusammen. Ich hätte es fast nicht einmal gemerkt. Zum Glück hat er mir das geschrieben. Oder? Weil der christliche Glaube tut im Innersten von uns etwas bewirken. Tut sogar an unserem Charakter schaffen. Nicht, dass wir, sagen wir plötzlich völlig anders sind und wir uns nicht mehr können, aber an unserem Charakter wird gefehlt. Beziehungen, schauen wir mal Beziehungen an, aber auch unsere Entscheidungen, was wir sagen, Da will ich durch und da will ich nicht mehr durch. Und so lesen wir jetzt miteinander im Philipperbrief. Und ich habe hier die Luther-Übersetzung genommen, um über das Thema zu reden. Glauben und Leben, wie das zusammenspielt und uns beeinflussen. Gut, sind wir bereit? Luther? Ah, ich habe eine neue Übersetzung hier, nicht die vom 15. Jahrhundert. Eure Güte, lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Was denkt ihr zu dem Text? Fällt euch irgendetwas auf? Bewegt der Text etwas in euch? Also ich würde gerne jetzt jemanden von euch hören. Unten oder oben?
Sie finden entlastend.
Entlastend. Inwiefern?
Ja, es ist nicht mehr so ein Muss, sondern es ist so eine Möglichkeit, wo dir etwas geschenkt wird.
Ja. Man muss es geschenkt annehmen und dann ist es schön. Ja, fantastisch. Vielen Dank. Weiters? Ja. Was geht dir, was geht es dort, wo man kann? Aha. Mhm. Das sehe ich in meinem Leben auch. Mhm. Bleibt eine Herausforderung. Danke. Jemand anderes noch?
Mhm. All das eben, was bei mir behalten, all meine Wünsche, all meine Sorgen, dann habe ich Platz für den Frieden Gottes und darum liebe ich die Bibelstelle.
Mhm. Das ist stark. He? Das, der Kontrast, der da aufgebaut wird, ist sehr interessant. He? Ja, schön, gut, dann tue ich weiter reden. Ich habe Zeit gegeben. Okay, ich möchte jetzt erst einmal über die Sanftmut reden. Vers 5 fängt so an. Er sagt, was ist das eigentlich, die Sanftmut? Ist das eigentlich so, irgendwie, alle können mit dir machen, was sie wollen, und du bist einfach nur sanft und lächelst und ist egal, dass du, wie wenn es einem gar nicht würde töpfen und so. Das ist es nicht. Es geht schon darum, freundlich zu bleiben. Es geht schon darum, Geduld zu üben. Es ist eine Herausforderung, aber es ist nicht das, dass man einfach das Gleiche tut, wie wenn es einem überhaupt nicht würde töpfen. Das ist ja eigentlich auch nicht wahr. Oder? Wenn es einem töpft, dann töpft es einem. Also Sanftmut meint eigentlich, dass man sich im Zügel, im Zaum hält. Ihr habt schon mal ein Ross, ein Pferd gesehen, das hat viel Kraft. Also das musst du leiten, das musst du zügeln, dass es seine Arbeit macht zum Beispiel oder dich dort führt, wo du gerne gehen willst. Und dann kannst du seine Kraft gebrauchen. Und das ist der Gedanke bei der Sanftmut. Sanftmut heisst nicht, dass ich ohnmächtig bin oder einfach den gleichen tun, wie wenn ich überhaupt nichts bewegen will. Ja, ich bewege schon etwas. Aber ich tue das, meine Kräfte gezielt einsetzen. Ich tue mich im Zoom halten. Nicht entmachtet, sondern eine Macht, die sagen wir, spezifisch tut agieren. Das gefällt mir, das Bild. Sanftmut ist nicht Schwäche, sondern Stärke, die geleitet wird. Das sollten wir einüben. Er sagt hier, das soll sichtbar werden. Sanftmut soll in deinem und in meinem Leben sichtbar werden. Die anderen sollen das sehen. Das soll nicht irgendwie so eine Idee sein, eben, ich tue nicht praktizieren, ich tue ein bisschen umphilosophieren, gläubig halt natürlich, oder? Nein, das soll sichtbar werden. Das soll gesehen werden, das soll erlebt werden. In deinem Leben soll das so sein. Du tust deine Macht unter Kontrolle halten und sie so einsetzen, dass es gut tut. Das sollen die Leute sehen. Und jetzt können wir mal überlegen, reden wir mal über eine Beziehung. Wenn alles gut geht, sagen wir, wenn ich alleine bin, bin ich im Frieden mit mir. Wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann kann es manchmal Zusammenstöße geben. Es kann passieren, dass ich mit meiner Frau streite. Hoppla, ja. Passiert tatsächlich. Also sagen wir, diskutieren. Und in Italien ist das manchmal ein bisschen... Meine Frau ist Süditalienerin. Temperament, nicht? Gut, es kann sein, ich habe mehr Probleme in den Beziehungen als mit mir selber. Ich habe mehr Konflikt mit Menschen als mit mir selber. Also, wenn ich jetzt gewette, sehe, bin ich sanftmütig, tue ich meine Kraft richtig einsetzen oder nicht, dann sehe ich das besser in meinen Beziehungen als in meiner Beziehung zu mir selber. Mit mir komme ich schon irgendwie über die Runde. Aber wenn ich gestresst bin, wenn ich missverstanden bin, wenn ich kritisiert werde, wenn ich übermüdet bin, dann können Sachen passieren, das ist eigentlich gar nicht pastor-like. Einfach ganz menschlich. Schlimme Reaktionen können passieren. Also bei mir, ich rede nicht über mich. Ich würde nicht sagen, dass das bei euch auch so ist, aber wenn wir gestresst sind und ausgepumpt sind, dann gibt es schwierige Situationen in diesen Beziehungen. Könnt ihr mir überlegen, wie würde Sanftmut aussehen, wenn ich zu viel gearbeitet habe und nachher nach Hause komme und meine Kinder nerven mich? Wie sieht der Sanftmut aus? Oder wenn meine Frau sagt, dass ich nicht so bin, wie sie es gerne hätte, und ich habe vorher schon andere gehabt, die weiss ich was von mir wollen. Und so sage ich, jetzt ist fertig. Ich bin jetzt hier daheim und möchte irgendwie geliebt werden und nicht ständig kritisiert werden. Wie sieht denn meine Sanftmut in meiner Frau gegenüber aus? Kraft, die sich dafür einsetzt, dass es kein Chaos gibt. Sanftmut. Überleg dir mal, wie das in deinem Leben könnte aussehen, wenn Sanftmut gesehen wird. Und vielleicht musst du mal an so Konfliktsituationen denken. Okay, jetzt ich sage, wenn jetzt jemand würde sagen, bist du ein Christ oder nicht? Und würde ich sagen, du sagst, ja, ich bin praktizierender Christ. Achtung, ich bin evangelisch. Was würde diese Person eigentlich sehen? Deine Sanftmut? Oder deine ungezügelte Kraft, die alle Macht braucht, um die anderen so zu machen, wie sie sein sollten. Was würden die Menschen sehen? Vielleicht ist es besser, wenn man zuerst gar nicht sagt, ich bin evangelischer Christ. Ich gehöre nicht zu der FIG oder so. Aber würde ich sagen, das ist jetzt eine Person, die sich dafür einsetzt, dass die Sachen richtig laufen. Auch wenn es gestresst ist, tut sich im Zügel halten, im Zaum halten. Das wäre noch ein gutes Zeugnis. Ja? Gut, ich gehe eins weiter. Der zweite Teil ist das Gebet. Ich habe gesagt, das ist eine Herausforderung. Wir beten viel, wir danken wenig. Vielleicht will man nicht genau hinschauen, was Gott eigentlich wirklich bewegt hat. Oder will man uns darauf fixieren, dass genau das passieren sollte, was ich dafür gebetet habe. Aber Gott ist Gott. Manchmal tut er Antworten und seine Antwort überzeugt mich nicht hundertprozentig. Wenn es nicht so ist, kann ich auch nicht danken, kann ich auch nicht loben, kann ich auch nicht Halleluja rufen. Es ist etwas passiert, aber es ist noch nicht so, wie es sein sollte. Ah, gut. Der grosse Vorteil, den Paulus hier aufzeigt, ist, dass wir uns mitteilen können. Wir können unsere Ängste und Sorgen vor Gott ausbreiten. Wir müssen nicht irgendwie etwas Akzeptables präsentieren. Und wenn alles okay ist, dann können wir mit Gott reden. Oder? Und mit einem gewissen Ton und mit einer gewissen Ehrfurcht und so weiter. Er redet da nicht über das. Er redet darüber, dass wir unser Leben austauschen sollen. Auch unsere Ängste. Und da kann man schon sagen, es gibt ängstliche Leute, die wirklich wegen allem irgendwie Angst haben. Und das ist eigentlich wahr. Die Welt ist gefährlich. Alles kann passieren da. Und niemand kann sagen, ja, kein Problem, wir haben alles im Griff. Wir haben überhaupt nichts im Griff. Und die Welt ist gefährlich. Also Angst ist begründet. Aber so die Ängstlichkeit, dass man gar nicht richtig durchschnaufen kann und gar nicht mehr richtig handeln kann und so, das ist etwas, was uns krank macht. Und er sagt da, wir müssen schon Fürsorge haben zu uns selber und zu den Mitmenschen und so weiter. Es gibt Sachen, die uns Sorgen machen und wir müssen dafür sorgen. Das ist ganz normal. Aber in der Angst zertrinken, das ist etwas, was uns kaputt macht. Und da tut der Paulus eigentlich wie ein Fenster auf und sagt, du kannst mit all dem, was du auf dem Herzen hast, ob jetzt das gross oder klein oder wichtig oder weniger wichtig ist, das ist egal. Du kannst dich Gott mitteilen. Du kannst ihm das sagen, so wie du dich fühlst. Es ist okay. Das, ich sollte keine Angst haben, also darf ich nicht zu Gott gehen. Nein, ich habe jetzt halt Angst. Aber ich tue sie mit ihm durchbeten. Ich tue sie mit ihm behandeln. Und vielleicht tut er mir eine neue Perspektive geben. Und das ist noch interessant. Das Wort, das da gebraucht wird, das ist, wie wenn Gott eigentlich die Wache wäre. Ich kann in einer gefährlichen Welt, vielleicht ist der Feind vor der Stadt oder vor unserer Landesgrenze, und ich kann ja nicht Tag und Nacht aufpassen, aber es ist Gott da, wo du aufpassen. Das ist der Wächter, das ist die Person, wo alles unter Kontrolle hat und ich kann in aller Ruhe ausruhen. Das ist das Bild, das gebraucht wird in dem. Gott ist der, wo dafür oder für das tut schauen, wo ich nicht im Griff habe. Er ist da. Gut, jetzt können wir sagen, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich bin fähig, ich bin ein erwachsener Mann, ich bin fähig, etwas zu bewerten und ich werde eine Entscheidung treffen. Aber in dem Fall sage ich, ich werde am 2 heute Nachmittag eine Entscheidung fällen, aber ich habe den Wunsch, dass du mich so durchleiten, dass ich das Beste daraus machen kann. Nicht einfach nur sagen, ja, machen wir so, das haben wir immer so gemacht. Nein, gewisse Sensibilität zu sagen, du mir Input geben, ich habe im Sinn und ich werde in dem Moment entscheiden, aber ich werde die Entscheidung mit dir treffen. Ist doch wunderbar. Hast du Verantwortung irgendwann mit? Und es gibt manchmal, wenn du Verantwortung hast, als Mutter, als Geschäftsfrau, als Ehemann und so weiter, du musst ständig Entscheidungen treffen. Aber wenn du die Entscheidung kannst treffen, eben sagen, ja, ich habe das bestmöglichste ich habe überlegt, ich habe alles abgewägt und so weiter, es sollte eigentlich so gehen, aber ich möchte das in Gottes Hand legen. Es ist, lastet nicht alles auf mir. Ob es funktioniert oder nicht, das weiß ja niemand von uns. Wir können nicht einfach sagen, es hat immer funktioniert, es wird auch in Zukunft funktionieren. Das ist keine Last sein, eben so Entscheidungen zu treffen. Ist natürlich auch schön, wenn ich der Chef bin und kann sagen, ja, machen wir es so oder so. Aber es kann auch eine Last sein. Und das können wir mit Gott teilen. Das ist fantastisch. Für Leute, die Verantwortung haben. Wie Ältere zum Beispiel. Geschäftsleute. Politiker. Leute, die gehen wählen. Ah, in der Schweiz kann man auch wählen. Oder? Das ist wichtig. Ob du sagst ja oder nein. Das wird Auswirkungen haben. Entscheidungen. Gott um Führung bitten. Entlastend. Weiters noch, aber in Schwierigkeiten können sagen, ich habe wirklich Hilfe nötig. So demütig sagen, Gott hilf mir. Ich mache zwar, was ich kann, aber ich rechne mit deiner Hilfe. Entlastend. Antwort. Eben, wenn ich plötzlich merke, Gott hat da wirklich eingegriffen. Und ich sage, das ist gut. Ich habe zwar für das gebeten, du hast das gemacht, aber eigentlich ist das noch besser als das, was ich gemeint habe. Er hat Gott das schon besser übersetzt in dem Fall. Ich habe zum Beispiel mit jemandem einen Weg gemacht, der ist plötzlich zusammengebrochen, ist im Spital und ist anderthalb Monate dort gewesen. Und dann haben gesagt, wir müssen beten für Heilung. Die haben gar nicht gewusst, was das ist. Und es war alles kompliziert gewesen. Alle waren sehr verschrocken gewesen. Eine Person, die alle so gerne haben und sagen, es gibt nur Gott, es gibt nur eine Lösung. Du musst den guten Mann, deinen Diener, heilen. Und wir haben gebetet und natürlich die halbe Welt eingeschlossen und gesagt, wir müssen für Heilig beten. Die Person, die darf nicht sterben jetzt, oder? So sind wir Christen, oder? Wir stehen ein. Und nachher rede ich an einem Tag mit ihm und der hat mir ein interessantes Bild gegeben. Er hat von Israel geredet und hat gesagt, das Volk Gottes hat es gar nicht gegeben. Ist befreit worden von Wunder, mit Wunder ist das Volk aus der Sklaverei befreit worden und ist jetzt auf dem Weg in die Freiheit. Ist eigentlich noch gar kein richtiges Volk, aber das ist frei. Jetzt müssen sie lernen, wie man leben als freies Volk. Jetzt sind sie vor der Wüste. In der Wüste gibt es keine Straße, wo Gott langt. Du brauchst eine Führung auf eine Art. Und was hat Gott gemacht? Gott war präsent mit einer Wolke am Tag und in der Nacht mit einer Feuersäule. Und so haben sie können Tag und Nacht weitergehen. Sie waren Tag und Nacht geleitet. Und die Person, die kranke Person, die wir dafür gebetet haben, der muss geheilt werden, Gott muss heilen, hätte mir gesagt, eigentlich geht es darum, Gott nachher zu folgen. Wenn die Wolke sich in die rechte Seite bewegen, will ich rechts gehen. Wenn er links geht oder geradeaus, will ich dort hingehen. Ist egal. Gott ist der Chef. Und das hat mir die Augen aufgetan. Wenn jetzt ich bete und sage, die Person muss geheilt werden. Wenn sie nicht geheilt wird, ist es eine Katastrophe. Es gibt keine gute Nachricht. Es ist einfach ein Desaster. Aber wenn die Person oder mein Gebet in die Richtung geht, ich will dir Gott treu nachfolgen, wo auch immer mich du hinführst, wenn sie mich zu sich, also wenn Gott mich zu sich ruft, ist das ein Fehler. Das heisst, ich würde sterben, oder? Wäre das ein Fehler? Nein. Es ist gut, wenn ich sterben und zum Herrn gehen. Und wegen dem ist mir der Sinn gekommen, wir sind eigentlich Jünger Jesu. Wir können ihm nachfolgen, wo auch immer er uns hinleiten. Ob ich jetzt geheilt werde oder nicht geheilt werde. Wenn mein Gebet ist, tu den heilen, und er wird nicht geheilt, er wird zum Vater gerufen, ist das nicht ein Desaster. Gott hat das so gemacht. Und das ist gut so. Versteht ihr, was ich meine? Ich würde gerne im Dialog sein mit ihm und nicht den Befehl geben. Du musst jetzt das machen und nachher musst du dieses machen. Das ist nicht mein Sklave, Gott. Ich bin sein Nachfolger. Und Dankbarkeit hat für mich viel mit dem zu tun, mit meiner Idee, wie dass die Beziehung zwischen mir und Gott genau läuft. Wer hat was zu sagen? Ja, ich habe wegen dem kein Problem, um Heilung zu beten. Absolut kein Problem. Und ich kann das mit mehr oder weniger Glauben tun, ist kein Problem. Aber ich bin im Dialog mit ihm und er weiß, was besser ist. Und das befreit mich. Gut, jetzt der letzte Teil noch. Er hat gesagt, was alles, was gut ist, gerecht ist, nobel ist und so weiter, das soll eure in diese Richtung sollen eure Gedanken gehen. Und so kann man sagen, es ist die Hygiene, oder? Also zu- oder weglassen. Es gibt ja Situationen, da können wir viele Informationen bekommen, viele Sachen strömen auf uns ein. Aber es gibt Sachen, wo wir sagen, das ist nicht besonders wertvoll, weil das ist basiert eigentlich auf einer Lüge. Also da kann ich sagen, da will ich weglassen. Das interessiert mich gar nicht. Ist zwar gut aufgebaut und gut erzählt, aber es ist eine Lüge. Ich sage mir, das interessiert mich nicht. Weil ich will nicht in einer Lüge aufsitzen. Ist es wahr? Kann sein, dass es sogar noch unbequem ist. Das interessiert mich doch. Es ist zwar nicht so gut, dass es kompliziert ist, aber es ist wahr. Ich muss meine Gedanken weiter vertiefen. Versteht ihr, was ich meine? Meine Gedanken sollen ausgerichtet werden. Und der Paulus tut hier einige Sachen auflisten, wo er sagt, könnt eure Gedanken auf das konzentrieren und den Rest ausblenden. Weg damit. Wenn möglich, natürlich. Es gibt so viel Fake News, oder? Sagt man heute. So Halbwahrheiten und so weiter. Psst, weg. Ist es wahr, gerecht, konstruktiv oder tut es andere erniedrigen? Ist es liebenswert oder ist es einfach böse? Ich tue da entscheiden. In welchen Gedanken ich nachhänge und in welchen Gedanken ich einfach Tschüss sage. Weg damit. Es ist nicht so, dass es automatisch geht. Und der Paulus hat das vor vielen Jahrtausenden gesagt. Und Neuropsychologie hat das jetzt herausgefunden. Es braucht, sie sagen jetzt, 66 Tage, um das einzuüben. Um zu sagen, da musst du einfach durchheben. Das ist nicht so, ja, ich habe sich entschieden, ich will jetzt gar nicht mehr daran denken und ich will mich auf das konzentrieren. Nein, nein, da musst du üben. Weiters üben. Ein Tag hat es nicht funktioniert. Noch einmal dran, nächsten Tag, noch einmal. Mehr als 2 Monate, sagen unsere Neuropsychologen. Das heisst, da ist etwas zu. Das ist nicht automatisch. Ja, du bist Christ und das ist alles wunderbar jetzt. Nein, da musst du deine Gedanken neu ausrichten. Und wenn ich halt keine Ahnung mehr von der Bibel habe, dann habe ich vielleicht die richtige, die wichtige Korrektur nicht. Aber wenn ich sie habe, wenn ich lese, meditiere und verschiedene Gedanken darüber mache, dann habe ich die Möglichkeit, meine Filter zu justieren. Und sagen, ich will in diese Richtung denken und nicht in die. Und nachher geht es daran, durchzuhalten. 2 Monate ist lange Zeit. Aber wir wollen ja eigentlich ein Leben führen, wo Gott gefällt und wo irgendwie auch einen Einfluss hat in dieser Welt. Das Gute suchen, in dem nachher jagen, auf das konzentrieren, das wird Auswirkungen haben in unserem Leben. Eine gute Absicht reicht uns nicht. Wir wollen eine gute Handlung sehen. Etwas, der Glaube soll sichtbar werden. Ich kann sagen, ich tue halt nicht praktizieren. Ich bin zwar gerettet, ich habe das richtige Gebet gesprochen, ich bin auch getauft worden, ich gehöre sogar zu einer Kirche, ich gebe auch den Zehnte und so weiter. Es reicht nicht. Tut mir leid. Die Leute müssen das in deinem Leben sehen, wenn du am Arbeiten bist, wenn du in der Ferien bist, auch in Italien. Ich sehe viele Italiener, die nerven sich. Da können mit Schweizer natürlich, also mit Schweizer Nummernschilder, oder? Und die fahren wie die Sau. Wow, das ist unglaublich. Wir sind in Italien, keine Kontrolle, wir können machen, was wir wollen. Und nachher siehst du noch das Fischli, oder? Super! Ein unglaubliches Zeugnis. Nicht praktizierend. Ja, ja. Okay. Ich schließe also ab. Es gibt die Situation, wo wir sagen, der Glaube bleibt abstrakt. Man kann es zwar das Richtige sagen, man kann das rezitieren, man kann das irgendwie kommunizieren, aber man sieht absolut nichts im praktischen Leben. Jetzt sagt der Paulus, du mal daran denken an deine Beziehungen, Sanftmut, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. Du mal das genau anschauen und selber bewerten und mal ein bisschen weiter vertiefen. Das heißt, im Gebet. Du kannst im Leben so viele Probleme einkassieren, dass du in den Ängsten versinkst. Aber er will, dass wir leben, dass wir uns bewegen, dass wir Luft haben, dass wir weiter denken und über diese Ängste herauswachsen. Oder er sagt auch, das kannst du einüben. Das ist etwas, wo noch dein nachkommt. Das kannst du nicht erwarten, dass es einfach so, ich habe gebetet und jetzt hat es Gott mir gegeben. Das hat mit dem zu tun, mit unserer Disziplin, dass wir das wirklich wollen und dass du so mit Disziplin dann vorwärts gehst. Eigentlich ist der Glaube etwas Dynamisches. Vor allem, wenn wir über den christlichen Glauben reden. Es ist dynamisch und nicht einfach so mit einem Bekenntnis erledigt. Praktischer Glaube tut wachsen. Und wegen dem ist es schön, dass wir auch heute Morgen miteinander beten können. Vielleicht hat jemand ein Anliegen, das er gerne teilen möchte. Und heisst das wie ein Ministry-Gebet? Ministry-Gebet. Nutze das. Es ist ein Vorrecht, dass wir das dürfen. Miteinander könnt vorwärts gehen. Gott segne uns.